Geschwister, da begrüße ich euch nochmals. Heute habe ich entschieden, eine Predigt zu bringen von Herrn Stephen Orchard. Der hat im Mai, Mitte Mai, eine Predigt gegeben. Und er fing damit an, er hat ein bisschen über sein Leben als Teenager erzählt. Also ihr müsst denken, vor vielen Jahren haben wir ein Sommerlager in Minnesota gehabt. Das war ganz, ganz wichtig für alle Teenagers in der Kirche. Da gingen sehr, sehr viele hin. Orr, Minnesota. Orr ist das Ort. Orr, Minnesota. Und das war ein Sommerlager, das lief so 3 Monate, natürlich in 2-wöchigen Abschnitten oder so. Und es gab bei diesem Orr, also bei diesem Sommerlager, eine besondere Einrichtung. Das war eine Kanufahrt, ein Bootstour in Kanu, ja. 3 Tage mit Schlafsack und Backpack, 3 Tage durch das Wildnis von Nord-Minnesota in der Nähe von Kanada, weil das Minnesota grenzt an Kanada. Jedenfalls, und das war natürlich, das wollten alle machen, hauptsächlich die Jungs. 3 Tage im Kanu und das war eine sehr, sehr schöne Sache. Also der Stephen Orchard sagte, ja, ich wollte das auch mitmachen. Und das war für uns natürlich als junge Leute ein wunderbares Erlebnis. Der Höhepunkt war eben diese Bootsfahrt mit Kanu, also Kanutour, 3 Tage, 3 Nächte durch die Wildnis und in der Nähe von man nennt Minnesota das Land von 10.000 Seen. Aber in Realität, in Wirklichkeit sind es so 40.000. Also das sind Wasser überall, wirklich. Und deshalb ist es ziemlich leicht, mit Kanus zu durchqueren. Aber natürlich, man muss ab und zu mal raus aus dem Wasser und eine Überlandtransport machen mit dem Kanu. Das nennt man Portage, Französisch nehme ich an. Das muss man auch machen. Aber das macht bei den meisten sehr viel Spaß, ist aber schwierig, sehr schwierig sogar. Man paddelt eine Weile, was weiß ich, ein paar Stunden und dann muss man das Kanu raus aus dem Wasser holen. Da sind meistens 3, glaube ich, Leute im Kanu, da können aber nur 2 das Kanu tragen. Da sind so Tragebalken, wenn man das auf den Kopf stellt, und da sind so Tragebalken, da sind 2 Leute, aber da stehst du drin, als ob du einen Eimer auf dem Kopf hast, da siehst du sehr wenig, nur das kleine bisschen, was vor dir liegt, und sehr schwer sind die Kanus, ja. Jedenfalls, er hat Gelegenheit, so eine Tour zu machen, und das hat ihm sehr, sehr gefreut. Er sagte, es war wunderbar, also die überhaupt das im Wald oder am See, es war alles wunderbar zu sehen. Eine sehr besondere Zeit für alle. Und die Anführer, die Tourleiter, das waren Studenten vom College meistens. Vielleicht ein Adult, ich weiß es nicht, wie das gemacht wurde. Gut, das waren Adulten, ja, das waren erwachsene Leute. Aber junge Leute, da braucht man junge Leute, um sowas zu machen. Das war aber für die, sagen wir mal, für die Partizipanten, für diejenigen, die mitgemacht haben, schwierig, weil es eben schwer war, die Kanus zu tragen und stundenlang zu paddeln. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Ich habe das einmal gemacht, nicht 3 Tage hintereinander. Aber es war sehr viel Arbeit. Gut, und wie gesagt, da müsste man gelegentlich diese Portage machen, Überlandtransport. Da kamst du ans Ufer ran und da musst du dein Backpack, deinen Rucksack auf den Rücken geben und auch Kanu obendrauf und los. Es war schwer und schwierig. Und natürlich, und das weiß ich ganz genau, Mücken, überall. 10.000 Seen und 10 Millionen Mücken, eben viel mehr. Milliarden von Mücken, wirklich. Furchtbar ist das. Im Sommer, viel Wasser, natürlich. Sehr, sehr viele Mücken. und Blutegeln im Wasser. Also nicht immer so sehr schön, wenn man im Wasser war. Und das Terrain war hügelig manches Mal und uneben und könnte sehr schlüpfrig sein. Da waren Steinbrocken, Wurzeln, was weiß ich alles. Manches Mal war es schwierig. Und da trägst du dann das Kanu über dem Kopf und siehst du so gut wie gar nichts. Er sagte, es war manches Mal schmerzhaft. Es war erschöpfend. Der war damals 15 Jahre alt und gut, wahrscheinlich in ganz gute Gesundheit, aber 15 Jahre alt. Und das war erschöpfend, diese Kanus zu tragen und so weiter. Er sagte, alles hat mir wehgetan, sagte er. Die Lungen haben mir wehgetan, die Beine haben mir wehgetan, mein Nacken hat wehgetan, alles hat wehgetan. Und das wurde viel mehr zu einem, wie sagt man, zu einem geistigen Spiel, weil, ja, ich meine, physisch war das schwierig, ja, aber da müsste man das aushalten. Irgendwie müsste man aushalten. Und wiederum, da stolperst du mit diesem Kanu und siehst ja gar nicht. Du siehst nicht um dich herum und weißt nicht, wie weit ist es bis zum nächsten Ufer, wo wir das Kanu da einfahren können. Ja, da hast du keine Perspektive gehabt, sagen wir mal. Es könnte ja 50 Meter entfernt sein oder noch 2 Meilen, da weiß man nicht. Und eines Tages, ob das der zweite Tag war, der war schon erschöpft, alles hat ihm wehgetan. Und dann müsste er noch was lernen, der kleine Steven. Er musste noch was lernen. Die haben eine Portage machen müssen mit den Kanus oben drauf und er konnte das nicht mehr. Die Beine haben angefangen zu wackeln und er konnte das einfach nicht mehr. Er hat das fallen lassen, er ist hingefallen und hat geweint. Und das war natürlich für einen 15-Jähriger, das war sehr, sehr schwierig. Er sagte, es hat ihn jahrelang, das war ihm so peinlich, es hat ihn jahrelang gedauert, drüber hinwegzukommen. Das hat er sehr bedauert, dass er das gemacht hat. Aber das war eine gute Lektion. Das war eine sehr gute Lektion. In Wirklichkeit waren sie, als er das nicht mehr konnte, die waren ganz nah am Ziel. Das hat er aber nicht gewusst. Die waren ganz, ganz nah. Ja, was hat er dann gelernt? Darüber spricht er jetzt in dieser Predigt. Und nach diesem bedauerlichen Ereignis haben die Teams, die Mannschaften, die waren so in Gruppen aufgeteilt, haben die dann bessere Methoden entwickelt, weil das war nicht sehr schön. Das waren junge Leute, die Anleiter, die waren junge Leute, die kannten sich vielleicht nicht so gut aus, die haben bestimmt Anleitungen bekommen, aber dann mussten sie mit den kleinen Gruppen alle weg. Die haben dann bessere Methoden ausgearbeitet, zum Beispiel, wenn es ein Kanu gibt und da sind 3 Leute drin, da können nur 2 tragen, ja, das Kanu tragen, und die dritte Person, was macht die dritte Person? Jetzt wurde die dritte Person als Begleiter gesehen. Warum sie nicht früher drauf gekommen waren, weiß ich nicht, aber und das hat geholfen, weil als Begleiter könnt ihr sagen, ja, Vorsicht hier Jungs, da kommt, was weiß ich, ein Steinbrocken, da müsst ihr vorsichtig sein und so weiter. Oder Vorsicht, da ist ein Baum, je nachdem. Ja, das hat sehr, sehr viel geholfen. Diese Begleiter konnten sie ein bisschen steuern durch die Hindernisse und durch den Bäumen und so weiter während der Portage. So, das war eine Lektion, das haben sie gelernt. Und dann noch was haben die dazu getan, sagen wir mal, in diese neue Methode. Die Anführer, die Tourleiter, die Jungs, haben das anders angepackt. Zum Beispiel, die waren natürlich als Studenten, die waren mindestens 18 Jahre alt, wahrscheinlich 20, 22 Jahre alt. Die waren erwachsene Leute. Und die hatten eine andere Vorgehensweise adoptiert. Die Tourleiter haben, sobald sie ans Ufer gekommen sind, anstatt herumzustehen und zu sagen, oh, du machst dies, du machst, die haben das, die waren schon eingearbeitet, die wussten das schon. Sie sind dann sofort losgerannt mit schwerem Gepäck von allen, sofort los, haben das andere Ufer gesehen und ausgespäht und dann kamen sie zurück, ja. Und das war eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Der Anführer läuft im Voraus und dann könnte die Überlandstransport, die Portage beginnen. Die anderen, wie gesagt, die waren schon eingearbeitet. Es schien zuerst, ach, der läuft uns davon, was ist dann hier los? Aber die haben das dann erklärt, was sie da machen. Und die haben, sagen wir mal, die Teams, die anderen Jungs, die haben sie ein bisschen Hoffnung gegeben. Und das war wichtig, die haben sie Hoffnung gegeben, weil die haben einige Rucksäcke getragen, bis zum anderen Punkt, haben sie dann liegen gelassen und dann sind sie zurückgerannt, ja, zurückgerannt und haben unterwegs geschrien, ich komme, ich komme, sowas ähnliches, ja. Und das hat die jungen Leute unheimlich viel geholfen, weil dann wussten sie, ja, der hat den Eingangspunkt schon gefunden, er hat die schwere Rucksäcke schon abgelegt, dann kommt er zurück und wir sind bald da. Das hat denen unheimlich ermutigt. Der sagte der Steven, ja, das glaubt ihr gar nicht, wie ermutigend es war, wenn du was gehört hast, ja, ich komme, ja. Und das hat allen sehr, sehr gut gefallen, das hat sich als eine sehr gute Methode bewiesen. Das hat praktisch alles geändert, sagen wir mal, weil früher war das sehr, sehr schwierig, alle haben sich ein bisschen beklagt, oh, und das war so schwierig, aber jetzt ging es ganz, ganz anders, das hat sich alles geändert. Jetzt wussten sie, das können wir schaffen und auch wenn es weh tut, auch wenn meine Muskeln wehtun und ich meine, dass ich nicht weiter kann, jetzt weiß ich, wir können weiter, die Hilfe kommt. Aber dabei hat er erwähnt, wichtig ist zu notieren, die sind zurückgekommen, haben aber nicht die Kanus von uns genommen. Nee, wir mussten trotzdem die Kanus tragen, ja. Das müssten wir trotzdem machen mit dem Portage. Die haben geholfen, die haben andere Rucksäcke genommen oder was weiß ich, aber wir mussten immerhin durchmachen, festhalten. Sagen wir mal, das Ziel von den Anführern war nicht, uns die ganze Arbeit abzunehmen, weil diese ganze Reise, diese ganze Tour war dazu da, um uns was beizubringen, einiges beizubringen. Die waren da, um uns zu unterstützen. Dann haben sie notiert, die, sagen wir mal, die Jungs, die auf diese Tour waren, nicht die Anleiter, aber die normale Jungs, die haben gesagt, Mensch, das könnten wir auch, wir könnten mithelfen. Und haben sie auch angefangen, so zu machen. Diejenigen, die Begleiter waren, die nicht die Kanus tragen müssten, die sind auch gelaufen, ja, mit Rucksack und alles, und haben abgelegt und kamen dann wieder zurück. Und haben, ja, wir kommen wieder zurück, Hilfe ist unterwegs. Und das hat auch geholfen. Und so stieg die Begeisterung. Die waren nicht mehr nur, oh, es tut mir alles weh, wir werden das nie schaffen, wo kommen wir jemals ans Ziel? Nee, die wussten ganz genau, die würden ans Ziel kommen. Und jeder hat zusammengearbeitet, wie ein Team. Und die Begeisterung wurde sehr groß. Und das hat sehr, sehr geholfen. Es hat wunderbar geklappt. Die kamen dann wieder zurück von dieser Tour, ja, und die hatten unheimlich viel gelernt, sehr viel gelernt, und die hatten sich zusammen als Team zusammengeschweißt praktisch, ja. Die haben physisch viel mehr aushalten können, als sie dachten, und deshalb, weil es eben geistig, weil sie geistig unterstützt wurden, die haben sehr, sehr viel in dieser Hinsicht gelernt. Die gingen, das waren nur Kinder, also 14, 15, 16 Jahre alt, nur Kinder, aber die haben sehr viel gelernt, die haben sehr viel durchmachen müssen. die haben eine Perspektive gewonnen über diese Schwierigkeiten. Eine Perspektive, die für sie sehr, sehr wichtig war. Und als Team sind sie zusammengewachsen zu einer Gruppe, die viel stabiler war. Viel, viel, viel stabiler war. Es war, sagte er, eine wunderbare Erfahrung für alle. Wirklich eine wunderbare Erfahrung. Also drei Elementen können wir daraus ziehen. Drei Elementen können wir darauf konzentrieren. Und die möchte ich jetzt erweitern. Das erste Element. Das erste Element, die haben gelernt, das Kanu müssen wir so oder so tragen. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht aufgeben. Zweitens, ganz schnell werde ich hier auflisten und dann drüber sprechen. Zweitens, wir müssen unsere Anführer vertrauen. Vertrauen schenken und auf sie hören. Und drittens, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, nachdem wir unsere Aufgaben erledigt haben, müssen wir zurückkommen, um den anderen zu helfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Nehmen wir uns jetzt das erste Element an. Das Kanu nicht fallen lassen. Das Kanu nicht fallen lassen. Er sagte, ihr könnt von meiner Erfahrung lernen. Ich habe aufgehört, ich habe aufgegeben, also sei nicht, wie ich damals war. Es gibt Gründe, warum wir uns nach vorne treiben müssen. Wir lernen dadurch. Diese Erfahrungen werden uns in Zukunft werden sie uns helfen, anderen hilfreich zu sein, anderen zu unterstützen, anderen eine helfende Hand auszureichen. Im Moment, wenn man drinsteckt, wenn alles wehtut, denkt man nicht dran. Wenn alles wehtut, denkt man nur, es tut weh. Meine Lungen werden explodieren oder so. Aber das ist kein Grund aufzugeben. Man muss weitermachen. Und da sagte er, und das finde ich gut, Bedrängnis, diese Schwierigkeiten, dieses Bedrängnis ist nicht eine Strafe. Es ist nicht eine Strafe. Dadurch lernt man. Dadurch lernt man. Und ganz bestimmt, als diese Tour entwickelt wurde, als die Idee kam und die sagten, ja, drei Tage hintereinander, im Wald schlafen, Portage machen und so weiter. Ja, das ist eine gute Idee. Die haben bestimmt gedacht, das wird helfen. Und es hat auch geholfen. Schauen wir mal in Hebräer Kapitel 12. Wir werden in Hebräer Kapitel 12 schauen, Vers 1. Hebräer 12 und Vers 1 werden wir bald lesen. Weil in diesem Kapitel kann man von Männern und Frauen, die Gott gedient haben, lesen. Haben sie einen sehr leichten Weg gehabt? Wir wissen schon, nein, sie haben keinen leichten Weg gehabt. Wie viele von denen könnten die Prüfungen ausweichen? Oh ja, das möchte ich nicht, das will ich nicht. Wie viele von denen haben die Prüfungen ausgewichen? Nein, keine. Noe, wenn wir da an ihn denken. Was weiß ich, 70 Jahre lang hat er an dieser Arche gebaut. Hat er aufgehört? Nein. Haben die Leute da gestanden und gesagt, ja, du bist blöd, was machst du, es ist trocken überall und du schaffst dieses ganze Boot? Ja. Er hat nicht aufgehört. Mose, 40 Jahre lang in der Wüste mit den Schafen. Und dann nochmal 40 Jahre in der Wüste mit Israeliten, andere Schafe. Josef, 10 Jahre, 11 Jahre war er im Gefängnis. Er hätte ganz leicht aufgeben können. Ganz leicht. Hat er aber nicht gemacht. David zum Beispiel, David auch. 7 Jahre lang auf der Flucht vor Saul. 7 Jahre lang. mit einer hinter ihm her, mit bewaffneten Männern, die ihn töten wollten. 7 Jahre lang. Er hat aber nicht aufgehört, nicht aufgegeben. Wenn wir diese Protagonisten der Bibel uns anschauen, wir können ganz klar sehen, die haben alle Herausforderungen vor sich gehabt. Schwierige Zeiten, Bedrängnis. Abraham, Paulus, Johannes, Hosea, Hanna, also das ist eine sehr lange Liste. Hebräer Kapitel 12 und Vers 1. Hebräer Kapitel 12 und Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Diese Leute, wovon man in Hebräer 12 lesen kann, diese Leute haben sehr gelitten, sie haben sehr gekämpft und viele von denen viel mehr gekämpft, als wir jemals kämpfen werden. Das ist eine Wolke von Zeugen, sagt die Bibel. Und dann zum Beispiel Hiob. Hiob, wir kennen sein Beispiel. Da sagt man, oder da spricht man sehr viel darüber, dass Hiob Demut lernen musste. Und das musste er. Und das hat er auch. Das hat er auch. Am Ende des Buches kann man das lesen, dass er demütig geworden war. Aber er war auch ein gerechter Mann, hat Gott gesagt, hat Gott selber gesagt. Ein gerechter Mann. Der war erstaunlich. Gott hat ihn als gerecht gesehen. Und in dem übertragenen Sinne, also musste er ein sehr großes Kanu tragen, ja? Und er durfte nicht aufhören, hat auch nicht. Er hat einiges durchgemacht, furchtbare Prüfungen hat Hiob durchgemacht. Sein Reichtum, seine Kinder, sein Besitz, alles weggefegt, alles zerstört. Und natürlich seine Freunde, Sie hatten ihn beschuldigt, angeklagt, du dies und jenes, und war nicht leicht. Die Freunde meinten, die hatten es verstanden und er hat es nicht verstanden. Ja, Gott sah das anders. Gott wollte Hiob was beibringen, hat er ihm auch was beigebracht. Und die Vorwürfe gegen Hiob hat er nicht angenommen. Hiob hat einfach sein Kanu getragen, sozusagen. Er ging den Pfad entlang mit seinem Kopf in einen Eimer unter dem Kanu, hat sehr wenig gesehen, aber ging weiter, ein Fuß vor dem anderen. Und er hat nicht gemeint, ja, ich verstehe ganz klar, warum das alles erleiden muss. Das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gewusst. Er war nicht perfekt. Und er wusste nicht alles, auf keinen Fall. Aber Gott hat mit ihm gearbeitet. Er hat mit Hiob gearbeitet. Und er hat Hiob sehr schwer geprüft auch. Schwer geprüft. Gott hat einen Zweck mit ihm gehabt. Und er wusste, dass wenn er das alles durchmachen musste, würde er was lernen. Das hat er auch. Nur wenn wir bestimmte Erfahrungen machen, bestimmte Prüfungen überstehen, können wir von Erkenntnis bis zum Glauben gehen. Ja? Als Hiob aus diese schwierigen Zeiten kam, ja, dann hat er Glauben gehabt, hat er einen festen Glauben gehabt. Der war viel stärker geworden. Viel stärker einerseits und demütiger andererseits. Gott hat das bewirkt. Durch schwierige Zeiten in seinem Leben. Lesen wir ein bisschen weiter in Hebräer Kapitel 12, Vers 4. Hebräer Kapitel 12 Und Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Vers 5, und habt bereit den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seine Kinder, Sprüche 3, 11 bis 12. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Vers 7. Es dient zu eurer Erziehung. So schwer das ist, so schmerzhaft das ist. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und wir werden alle gezüchtigt. Alle. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns liebt. Wir könnten uns wünschen ein anderes Zeichen, aber das ist ein Zeichen dafür. Vers 10, gehen wir ein bisschen runter. Vers 10, denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Vers 11, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Nee, es ist halt so, wir werden von Gott durch Züchtigung trainiert. Durch die schwierigen Sachen, die wir durchmachen müssen, wird uns was gelehrt, Lektionen gebracht, beigebracht. Es ist sozusagen wie eine Ölpresse, ja, ein sehr, sehr intensiver Druck, aber das, was herauskommt, ist ein raffiniertes Produkt. Ein raffiniertes Produkt. Wir sollten daran denken, was hat Jesus Christus selber gelernt im Leben? Er hat gelernt, die Bibel sagt uns das. Wie hat er gelernt? Als er, sagen wir mal, in fleischlicher Form auf Erden war als Mensch. War das irgendwie Ratschläge von seinen Freunden, die ihm was beigebracht haben? Nö. War das, dass er das Tora sehr viel gelesen hat? Nein. Bestimmt hat er, aber nein. Hat er debattiert mit den Pharisäern und dadurch sehr viel gelernt? Na, ich glaube nicht. Es war das tägliche Leben, das ihm was beigebracht hat. Das tägliche Leben, alles, was er Tag für Tag durchgemacht hat, genau wie wir. Genau wie wir. Nur Erkenntnis reicht nicht. Nur akademisch in der Bibel zu lesen, ja, oh ja, das verstehe ich. Das reicht nicht. Man muss was erfahren im Leben. Und das wissen wir alle. Nee, nur Erkenntnis reicht nicht. Wenn es nicht mit Glauben sozusagen gemischt ist, dann ist es praktisch wertlos für uns. Und wenn wir durch einiges durchmachen müssen, wenn wir schwierige Zeiten erleben, verlieren wir sehr, sehr schnell jede Gedanke an Unabhängigkeit und ich kann alles. Nee, wir werden, Gott züchtigt uns. Und es hilft uns, wenn Gott die Überhand in unserem Leben nimmt, sozusagen, wenn wir das annehmen können, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Dem Selbstwillen, flieg auf dem Fenster, haben wir nicht mehr oder viel, viel weniger, sagen wir mal. Und was bleibt, ist ein Verständnis, den Weg Gottes, des Wegs Gottes. Wir verstehen endlich, dass Gott mit uns arbeitet. Und wir sind willig, diesen Weg zu gehen, auch wenn es schwierig ist. Wir sind willig, uns Gott, an Gott zu vertrauen. Insofern sterben wir und Jesus Christus kann in uns leben. Tag für Tag, der alte Mensch stirbt ab. Und das ist ein langer Prozess. Ein langer Prozess. Aber Tag für Tag soll es so sein. Schauen wir jetzt mal in Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Paulus sagt was hier, was nicht sehr leicht zu verstehen ist. Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Also er gab sich für die Gemeinde hin. Gehen wir ein Stückchen weiter bis Vers 28. Vers 28. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Sein ganzes Leben war darauf eingestellt, anderen zu helfen, den Weg Gottes zu verstehen. Vers 29, dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Also Gott gibt uns die Kraft. Jesus Christus in uns gibt uns die Kraft. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft. Der Geist Gottes. Paulus sagt uns hier, wir müssen uns auch hingeben sozusagen. Wir müssen auch schwer dran arbeiten. Wir müssen auch sehr viel erfahren. Wir müssen auch sehr viel leiden. Genau wie Christus das gemacht hat. So werden wir den gleichen Glauben entwickeln können, den Christus hatte. Das ist echt der Glaube von Christus. So hatte er geglaubt, so hatte er gelernt, diese Lektionen in seinem Leben. Nicht irgendein vage Glaube, dass ja, Christus hat existiert, sicher, das wissen wir. Nee, ein wahres Zuversicht Gott gegenüber, Christus gegenüber. Jesus Christus hat nichts von sich selbst ausgemacht. Der hat nur mit Hilfe, mit Stärke des Vaters was machen können. Es war der Vater, der ihm die Macht gegeben hat, die Stärke gegeben hat. Und das war ein sehr, sehr enges Verhältnis natürlich zwischen Jesus Christus und dem Vater. Ein enges Verhältnis, das nur dadurch entwickelt wurde, dass er sehr viel erlitten hat, Christus. Dass er sehr viel durchmachen musste. Und wir wissen alle, wenn es wirklich, wirklich schwierig wird, ja, dann müssen wir uns an Gott wenden. Müssen wir uns. Und er hilft uns auch. Und das Verhältnis soll stärker sein. Und das Ergebnis ist, wenn wir erlauben, dass Gott mit uns arbeitet, das Ergebnis ist eine ruhige, zuversichtliche Hartnäckigkeit. Und das ist wichtig, eine Hartnäckigkeit, dass wird Teil von uns sein. Und es ist wichtig. Und das kommt nur durch Erfahrung, nur durch Leiden, nur durch das Leben. Also wir dürfen Erfahrungen und das tägliche Leben nicht vermeiden. Das können wir nicht. Aber dadurch werden wir was lernen. Wir müssen die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, schätzen lernen. Und das ist nicht leicht. Überhaupt nicht leicht. Also lassen wir das Kanu nicht fahren. Geben wir nicht auf. Das zweite Element. Das zweite Element ist, dass wir auf unsere Tourleiter, unsere Anleitern hören sollen. Dass wir uns an denen wenden sollen, um Hilfe zu bekommen. Wir werden bald zurück zu Hebräer Kapitel 12 gehen, um ganz klar einige Bibelprinzipien zu sehen. Christus ist, er war sozusagen ein Vorläufer für uns. Genau wie auf dieser Kanutour die Jungs, die Anleiter haben gelernt, vorzulaufen. Christus ist ein Vorläufer für uns. Er hat alles abgegeben. Er wurde Mensch, hat alles abgegeben und dann wurde bedrängt, hat einen grausamen Tod erlitten. Alles für uns. Also nicht nur bei der Bekreuzigung ganz am Ende, sein ganzes Leben lang hat er gelitten. Er hat die allerschwerste Last getragen für uns. Die Belastungen im Leben, die Last, die wir tragen, das sehen die anderen meistens nicht. Das sehen sie nicht, das wissen sie nicht. Aber es ist eine Last, eine sehr schwere Last. Aber Jesus Christus hat die allerschwerste Last getragen. Er hat eine Unmenge Verantwortung auf seinen Schultern gehabt. Seine Zukunft basierte sich darauf, wie er reagierte, wie er gemacht hat. Was, wenn er aufgegeben hätte? Hat er nicht gemacht. Wir können sehr dankbar dafür sein. Aber das hätte alles ein bisschen anders aussehen können. Nee, er hat keine Möglichkeit gehabt, das Kanu abzustellen, sich hinzulegen und zu weinen. Er konnte das nicht machen. Er musste weitermachen. Unser Vorläufer, unser Beispiel. Hebräer Kapitel 12 und Vers 2. Hebräer 12 und Vers 2. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, er war doch Sohn Gottes, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Throns Gottes. Vers 3. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Wir müssen unser Anführer, unser Vorläufer anschauen. Das Beispiel nehmen, was er uns gegeben hat. Er hat alles durchgemacht, was man sich nur denken könnte. Jesaja Kapitel 53, lesen wir einen Moment, Jesaja Kapitel 53 und Vers 7. Jesaja Kapitel 53 und Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. In der Elberfelder Übersetzung heißt es ein bisschen anders, das ist etwas klarer, Vers 7 in der Elberfelder. Er wurde misshandelt, ja, misshandelt, das ist milde ausgedrückt. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Er wurde misshandelt. aber beugte sich. Vers 10. Moment, erster Mal Vers 9. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Vers 10. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat.
Das werde ich auch
in der Elberfelder Übersetzung lesen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Also der Vater hat den Sohn leiden lassen. Erstaunlich, wenn man das so liest. Erstaunlich. Gott, der Vater, hat seinen Sohn, Jesus Christus, leiden lassen. Er hat aber einen Zweck gehabt drin. Er hat ein Ziel gehabt. Vers 10 hatten wir gelesen. Im Moment wird, ja. Wenn seine Seele, das ist Vers 10 wieder, Jesaja 53, Vers 10, doch der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Dann Vers 11, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihr Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Das ist praktisch, sagen wir mal, ein prophetischer Abschnitt. Gott hat das mit seinem Sohn gemacht, damit, er hat ein Ziel damit gefolgt. Er hat einen Zweck dafür. Ein unheimlicher Druck in der Ölpresse, dann kam ein verfeinertes Öl daraus. Und er hat das für uns gemacht. Er hat das für uns gemacht. Jesus Christus war der Erste unter den Erstlingen. Ja? Er war das Schwingopfer, das wir während den Tagen der ungesäuerten Brote gesehen haben. Er wurde von Gott akzeptiert für das, was er gelitten hatte. Er hat seinen Lauf beendet. Er hat nicht aufgegeben. Und dann saß er, wie wir gelesen haben, saß er Gott zur Rechten. Und dann kam er zurück für uns. Dann kam er zurück. Überlandstransport, große Säcke, vorlaufen, abgeben. Oh, jetzt kann ich. Nee. Zurück, um die anderen zu helfen. Und das hat Jesus Christus genau das für uns gemacht. Er hat uns das Beispiel gegeben. Wir werden bald in Jesaja Kapitel 40, Vers 26 was lesen. Er kam zurück, um uns Ermutigung zu spenden, um uns zu helfen, um uns zu sagen, das könnt ihr doch schaffen. Es ist der Mühe wert. Und wir können Ermutigung daraus schöpfen. Wir hören ihn, als er zurückkommt. Hey, ich bin unterwegs zu euch, ich komme wieder zurück. Wir können seine Stimme hören. Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40 und Vers 26. Jesaja 40, Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Vers 27, warum sprichst du denn Jakob und du Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Vers 29, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Das sind wir. Müde und unvermögend. Das sind wir. Aber hier ist eine Verheißung, ein Versprechen Gottes. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Vers 30, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Nicht immer sofort, aber er gibt uns die Kraft, die wir haben müssen, um weiterzumachen. Und diese Ermutigung können wir daraus ziehen. Unser Vorläufer, Jesus Christus, gibt uns ein Beispiel. Und jetzt das dritte Element, das wir daraus lernen wollten, aus dieser Analogie, aus dieser Geschichte. Das dritte Element. Unsere Motivation, unser Ziel praktisch, soll auch darin bestehen, dass wir anderen helfen können. Die Idee, dass wir anderen unterstützen können und helfen können. Jesus Christus ist der Vorgänger, der Vorläufer. Er ging zuerst. Dann aber kam er wieder zurück, um uns zu helfen. Das Schwingopfer. Und wir wissen durch die Festtage Gottes, wir sind die Erstlinge, wir sind Teil diese Gruppe, die Erstlinge. Jesus Christus ist das Erste, der Allererste unter den Erstlingen. Wir sind Erstlinge und wir folgen sein Beispiel. Wir sollten sein Beispiel folgen. Das soll für uns ein Licht sein, damit wir das tun, wie er das getan hat. Ein Schema, sagen wir mal, für uns. Also sollten wir dann nicht auch wir Vorläufer sein? Ja, er war ein Vorläufer, ein Vorgänger für uns. Und wir sollen lernen, auch Vorgänger zu sein, Vorläufer. Und warum sollen wir das machen? Ja, wir wissen zum Beispiel, dass nicht die ganze Welt jetzt berufen wird, das ist klar. Die ganze Welt wird in diesem Moment nicht berufen. Die ganze Welt versteht den Weg Gottes nicht, überhaupt nicht. Nur ein ganz paar Leute haben, sagen wir mal, diese Verantwortung, dieses Verständnis. Und es ist schwierig. Es ist gar nicht leicht, gegen den Strom zu schwimmen. Das wissen wir alle. Gegen den Strom zu schwimmen ist schwierig. Und da sind viele Ströme in dieser Welt, die sind furchtbar. Absolut furchtbar. Aber wir haben Gottes Wahrheit. Wir verstehen, was Gott mit uns macht. Wir verstehen, dass Gott uns, also dass er mit uns arbeitet. Das wissen wir. Und wir sind froh darüber. Aber wozu? Er arbeitet mit uns, damit wir was tun? Ja, das wissen wir schon, damit wir anderen helfen können in einer Zukunft. Und machen wir das nur für uns selber? Das, was wir jetzt durchmachen, den Weg Gottes folgen, was ein schwieriger Weg ist, folgen wir diesen Weg nur, weil wir selbstsüchtig sind und wir wollen Segnungen für uns einsammeln? Nein. Wir wollen eine Belohnung nur für uns, für unsere Gehorsam. Nee, das genügt nicht und das ist nicht unser Ziel. Wir arbeiten für andere. Wie gesagt, unsere Motivation, unser Ziel sozusagen, indem wir das Beispiel Christi folgen, soll das sein, dass wir anderen helfen können. Er hat unheimlich viel erdulden müssen, erleiden müssen. Wir sollen ihm nachahmen. Wir sollen seine Zielstrebigkeit nachahmen. Seine Beharrlichkeit nachahmen. Und das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Und warum? Damit wir zurückkommen können, ja? Um anderen zu helfen. Milliarden von Leuten, die Hilfe brauchen. Nicht, ich meine, die brauchen jetzt Hilfe. Wir werden nicht morgen der ganzen Welt irgendwie behilflich sein können. Aber in einer Zukunft, laut dem Plan Gottes, wird das so kommen. Milliarden werden Hilfe brauchen. Werden wir da sein, um denen Hilfe zu leisten? Werden wir Ermutigung spenden können? Die werden das bitter nötig haben. Auch unter uns ist es nötig, dass wir einander ermutigen. Unter uns ist es sehr, sehr wichtig. Unsere Familien, sind wir ein Beispiel für unsere Familien? Ja, das können wir sein. Das können wir sein. Das sollen wir sein. Also unser Laufen ist auch für sie das Beispiel, das wir geben. Wir müssen zuerst ans Ziel gelangen, natürlich, bevor wir zurückkommen können, um anderen zu helfen. Das ist klar. Wir müssen den Weg folgen, den Gott uns zeigt, durch das Beispiel von Jesus Christus. Wir müssen eine große Last tragen im Moment. So ist das halt. Aber wir dürfen niemals vergessen, warum er das gemacht hat und warum wir das machen müssen. Er hat seine Last getragen, damit er zurückkommen könnte, um uns zu helfen, um uns wieder aufzubauen, um uns hochzuheben, um uns zu ermutigen. Er war der Vorgänger, der Vorläufer. Und wir müssen lernen, auch so, uns so zu verhalten. Genau wie Christus das für uns macht, werden wir für die ganze Menschheit machen müssen. Machen dürfen in einer Zukunft. Also wir werden bald in Kolosser Kapitel 1, Vers 24 was lesen. Also unser Ziel, unsere Motivation darf nicht nur für uns was einzunehmen sein. Überhaupt nicht. Das ist keine selbstsüchtige Sache. Wir müssen an die Zeit in der Zukunft denken, wo Milliarden von Leuten unsere Hilfe nötig haben werden. Wir müssen an die Zeit denken, wo wir zurückkommen können, um Ermutigung denen zu geben, Hilfe zu geben, den Weg zu zeigen, wie Christus und Gott, der Vater, uns jetzt den Weg zeigen. Wir müssen denen beweisen, dass es machbar ist, dass wir es geschafft haben und die können es auch schaffen. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr große Ermutigung für allen sein. Kolosser Kapitel 1 und Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde, das haben wir schon mal gelesen. Deshalb hat er sich gefreut. Er hat sich gefreut, Leiden, furchtbare Sachen durchzumachen. Er hat sich gefreut, weil er wusste, so müsste es sein, damit er was lernen konnte, damit er als Vorläufer wie Jesus Christus im Voraus gehen könnte und dann zurückkommen, um anderen zu helfen. Nun, drei Punkte haben wir besprochen. Wir wissen, dass in diesem Leben wir leiden müssen. Alle müssen leiden. Wenigstens wissen wir, warum wir leiden müssen. In der Welt, die meisten wissen das überhaupt nicht. Die haben keine Ahnung. Und manches Mal, ja, das weiß ich von persönlicher Erfahrung, manches Mal ist das so, wir fragen uns aber, warum? Warum? Warum muss es so schwierig sein? Ich kann es nicht mehr, ich muss mein Kanu absetzen. Ich höre auf. Wir dürfen aber nicht aufhören. Das dürfen wir nicht. Nee, diese Betrachtungsweise, ich kann das nicht mehr, ich höre auf, ja, da kommt nichts Positives heraus, das ist klar. Kein verfeinertes Öl, wenn der Druck sehr stark ist. Wenn man aufhört, dann kommt kein verfeinertes Öl raus aus der Ölpresse. Da hilft man weder sich selber noch anderen, wenn man aufhört. Gott möchte gerne, dass wir sicher anerkennen, dass wir hilflos sind, das ist klar. Und das sind wir auch. Er möchte gerne, dass wir das anerkennen. Aber dass wir unsere Fokus, unsere Konzentration anders richten. Auf anderen. Und weg von nur uns selber. Er möchte gerne, dass wir völlig mit ihm in Einklang sind. Das ist klar. Dass wir verstehen, was er tut und warum er es tut. Und dass wir hoffentlich davon begeistert sind. Auch wenn es sehr schwierig ist. Weil er das alles macht, damit wir lernen. Christus hat das gemacht, er hat was lernen müssen. Wir müssen jetzt lernen, damit wir anderen helfen können. Und natürlich, wenn wir nicht damit einverstanden sind, dann kann er uns kaum gebrauchen. Das ist klar. Und das heißt nicht, wir werden jede Sekunde heilfroh sein und lächeln und wunderbar und ich sehe das Ziel. Und dann, nee, wir werden sehr schwierige Zeiten durchmachen müssen, wo es wirklich unmachbar uns erscheint. Dann müssen wir uns an Gott wenden und ihn bitten, um die Kraft weiterzumachen. Wir müssen ganz klar sehen, dass es wert ist, dass es doch was wert ist, auch wenn wir leiden, weiterzukämpfen. Das ist ein Kampf, aber wir müssen weiterkämpfen. Nichts, was wir durchmachen, was wir erleiden heute, ist mit der Herrlichkeit vergleichbar, was Gott uns später geben wird. Und damit meine ich nicht uns persönlich, er wird uns Herrlichkeit geben persönlich, das wird er, sicher. Aber die Herrlichkeit des Reiches Gottes, die Herrlichkeit der Erfüllung des Planes Gottes, die Herrlichkeit, ich meine, wenn man so die Welt heute anschaut, oder, da könnte man und sollte man ab und zu mal weinen. Furchtbar ist das. Aber in einer Zukunft wird Gott das alles umändern. Und er wird uns, oder wir haben die Möglichkeit, die Gelegenheit, was zu lernen, damit wir dabei sein können, um anderen zu helfen. Damit diese Herrlichkeit eine Wirklichkeit sein kann in der Familie Gottes, in seinem Reich. 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 8. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 8. Fangen wir mit Vers 8 an. 2. Korinther 4, 8. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Vers 11, denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Der war der Vorgänger. Der hat uns ein Beispiel gesetzt und wir folgen dieses Beispiel. Gehen wir ein bisschen weiter runter auf Vers 15. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfehlt, und wir wissen alle, dass das geschieht. Das geschieht im Leben. Wenn auch unser äußerer Mensch verfehlt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Vers 17. Denn unser Trübsal, die zeitlich und leicht ist, ha, 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 das glaube ich ja gar nicht. Zeitlich und leicht, so steht es in der Bibel. Haben wir die richtige Perspektive? Haben wir das verstanden? Das müssen wir. Unser Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Daran müssen wir denken. Diese Herrlichkeit, woran wir teilhaben können, dass wir, wo wir da mithelfen können, diese Herrlichkeit anderen zu zeigen, damit sie daran teilhaben können. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Also dann müssen wir weiterkämpfen.